Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Es ist einer der wichtigsten Literaturpreise im deutschsprachigen Raum. Heute wurde bekannt gegeben, wer den Georg-Büchner-Preis 2026 verliehen bekommt. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung hat sich für Christine Wonicke entschieden. Die geborene Münchnerin war schon mehrfach für den Deutschen Buchpreis nominiert und auf der Shortlist vertreten, erst im vergangenen Jahr mit ihrem jüngsten Buch Wachs. 2020 erhielt sie den Wilhelm-Raabe-Literaturpreis, 2025 den Jean-Paul-Preis und in diesem Jahr den Literaturpreis der Darmstädter Jury. Jetzt kommt eine der allerhöchsten Auszeichnungen dazu, der mit 50.000 Euro dotierte Georg-Büchner-Preis, der offenbar die Autorin auch selbst überrascht hat. Auf den großen Erfolg hatte sie es jedenfalls, wie sie bei uns im Programm gesagt hat, nicht abgesehen.
Ich wollte immer irgendwelche Geschichten schreiben. Ich bin nicht losgegangen, habe gesagt, ich will jetzt irgendwie in 40 Jahren den Büchnerpreis gewinnen. Also so bin ich nicht gestartet. Nein, ich habe mir da keine großen Gedanken drüber gemacht, ob ich bekannt werden möchte.
Das sagt Christine Wonicke. Ich kann jetzt mit ihrem langjährigen Verleger darüber sprechen, was ihre Literatur so außergewöhnlich und preiswürdig macht. Heinrich von Behrenberg, herzlich willkommen bei Fazit.
Vielen Dank. Guten Abend.
Erstmal, Herr von Behrenberg, wie sehr haben Sie sich ganz persönlich gefreut, als Sie heute Morgen die Nachricht bekommen haben, Christine Wonicke erhält den Georg-Büchner-Preis?
Also ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut, muss ich sagen, und war auch ein bisschen angefasst. Könnte sagen, ich bin es immer noch ein bisschen, denn das ist wirklich eine, das empfinde ich als eine wunderbare Krönung ihres Werks. Und für uns ist es natürlich auch in gewisser Weise ein Krönchen auf jeden Fall auf dem, was wir gemacht haben.
Was Sie gemacht haben, das muss man vielleicht kurz sagen, Herr von Behrenberg. Sie haben letztes Jahr bekannt gegeben, dass Sie Ihren Verlag nach 22 Jahren schließen werden. Ausgerechnet jetzt dieser große Erfolg der Autorin, die große Nachfrage, die jetzt ja auch entstehen wird, löst das bei Ihnen vielleicht auch ein bisschen Wehmut aus?
Ein bisschen Wehmut löst so etwas natürlich aus, aber wir haben auch in Absprache mit Christine eigentlich gut gesorgt. Es gibt ein, zwei Bücher von ihr, die tatsächlich nicht mehr lieferbar sind, aber die, wie ich hoffe, in nicht allzu ferner Zukunft beim Diogenes Verlag als Taschenbücher erscheinen werden. Ihr letzter Roman, Wachs, den Sie ja erwähnt haben, der ist nach wie vor bei unserer Auslieferung vorhanden und kann bestellt werden, wird, glaube ich, auch bestellt.
Ja, das glaube ich auch.
Das Gleiche gilt für einen anderen. Und also wir sind da guten Mutes.
Haben Sie denn auch mit der Autorin selbst gesprochen heute? Wie hat sie reagiert?
Ich verrate es, ich habe schon neulich mit ihr gesprochen. Und da hat sie mir gesagt, weißt du, ich muss dir jetzt mal was erzählen. Du darfst das aber noch nicht weiter sagen. Mhm. Das darfst du erst am 9. Juli sagen. Ich bekomme den Büchnerpreis. Also ich kann es Ihnen sagen, ich war beim Einkaufen, ich bin dann ins Auto gestiegen und wir haben uns dann erstmal geradezu vollkommen begeistert angeschrien und sind eigentlich ziemlich sprachlos gewesen, also über das, was da passiert ist. Aber ich habe ihr gesagt, du hast es wirklich verdient.
Wie hat denn Ihre Zusammenarbeit begonnen und was hat Sie davon überzeugt? Das ist eine Autorin, die ich gerne in meinem Verlag herausbringen möchte.
Also ich glaube, das kann man relativ einfach sagen. Sie ist vor, ich glaube, es ist ungefähr 14 Jahre ist es her, ist sie durch Vermittlung meines Freundes, Ratgebers und Übersetzers und Autors Joachim Kalka in den Verlag gekommen. Und über ihren früheren Arbeitgeber, den verstorbenen Michael Stolleis, ein Max-Planck-Direktor, der ein großer Johann-Peter-Hebel-Spezialist ist und der sie entdeckt hat und gesagt hat, das ist die Sprache, die diese Frau schreibt, ist etwas ganz Besonderes. Und damit vielleicht haben sie schon irgendwie eines der großen Geheimnisse, jedenfalls warum ich auch sofort auf der Stelle gesagt habe, das möchte ich machen. Das ist Christines virtuose Sprachbeherrschung, also die Beherrschung dieser schwierigen deutschen Sprache.
Es wird auch jetzt immer wieder der besonders unterhaltsame Sprachwitz der Autorin betont. Ist das auch etwas, was da hinzukommt, der Humor, der auch drinsteckt in dieser kunstvollen Sprache?
Auf jeden Fall. Also nicht nur die Deutschen gelten ja als humorlos, sondern ihre Sprache ist auch nicht unbedingt für den feinen Humor geschliffen. Also für die Zote ist die deutsche Sprache allemal gut. Damit kann Christine übrigens auch hervorragend umgehen. Aber auf geschliffene, feinsinnige, vorsichtig witzige Art und Weise die deutsche Sprache zu beherrschen. Gut, wollen wir mal Thomas Mann beiseite lassen. Der konnte das auch auf eine andere Art und Weise. Aber das ist wirklich, glaube ich, eine besondere Gabe. Und ich finde es auch wunderbar, denn die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung ist ja eine Akademie für Sprache und Dichtung. Und auch deswegen ist diese Preisverleihung Einstellung eigentlich genau richtig, denn es geht bei Christine um Sprache, es geht auch um Dichtung. Ja.
Und es geht auch um inhaltliche Aspekte. Kommen wir darauf mal zu sprechen, auf die Romane von Christine Wunicke. Ich nenne mal ein paar Titel. Der Fuchs und Dr. Shimamura, Die Dame mit der bemalten Hand und der neueste Roman, den wir jetzt schon erwähnt haben, Wachs. Da geht es um eine 13-Jährige im Frankreich des 18. Jahrhunderts, die Leichen kaufen will, um Anatomie zu studieren und um eine Liebesgeschichte mit einer Zeichnerin. Immer wieder schreibt Christine Wunicke historische Romane. Hören wir mal, wie die Autorin auf ihre Stoffe kommt.
Ich verwende mein eigenes Leben nicht so beim Schreiben, aber ich erweitere das dadurch. Also ich schreibe ja auch teilweise irgendwie relativ wildes Zeug. Und das ist ein Zusatz zu meinem Alltagsleben irgendwie. Es ist ein, vielleicht die ausgedachten Abenteuer. Das hat das, was man auch irgendwie, wie man sich als Kind irgendwie Geschichten ausdenkt. Das ist da ganz viel davon, glaube ich, geblieben.
Wildes Zeug, sagt sie, also sehr bescheiden auch in der Art und Weise, wie sie über ihre Romane spricht. Es sind historische Romane. Das ist ja erstmal ein sehr populäres Genre der Unterhaltungsliteratur. Und eher ungewöhnlich, dass eine Autorin mit einem hohen literarischen Anspruch da andockt und sich dieses Genre völlig neu zu eigen macht. Wie geht sie da vor? Wie würden Sie das beschreiben?
Also ich würde erst mal sagen, der große Unterschied zum, sagen wir mal, herkömmlichen historischen Roman besteht darin, dass Christines Bücher die 160 Seiten selten überschreiten. Sie hat selber gesagt, also alles, was sie schreibt, davon wirft sie, bevor sie es zu einem Manuskript zusammenfügt, meistens 60% weg. Also sie ist eine sehr akribisch arbeitende Stilistin, auch in dieser Hinsicht. Mir hat sehr gefallen, was sie jetzt eben gerade gesagt hat, dass sie tatsächlich auch das Thema der Geschichten, die sie schreibt, dass sie das auch ein bisschen mit der Kindheit verbindet. Denn es sind sehr farbige Geschichten. Sie greift gerne immer wieder historische Gestalten auf. Sie liebt besonders das 18. und das 19. Jahrhundert. Es sind immer Randgestalten allerdings, manchmal auch ein bisschen weniger Randgestalten. Also Carsten Niebuhr zum Beispiel in ihrem vorletzten Roman, Die Dame mit der bemalten Hand, ist schon ein gewichtiger Geograf gewesen. Aber es interessiert sie nicht so sehr, aus diesen historischen Figuren, sagen wir mal, etwas der Geschichtsschreibung Ebenbürtiges an Literatur hinzuzufügen. Sie will etwas ganz anderes. Was es genau ist, das kann ich nicht einmal selber beschreiben. Ich weiß nur, dass es große Literatur ist.
Die Jury hat das versucht zu beschreiben. Sie spricht von der Verblüffungskraft ihres Oeuvres, von einer brillanten Kunst, die im vermeintlich Historischen das Fiktionale sichtbar macht und so einen entlarvenden Blick auf die europäische Wissenschafts- und Kolonialgeschichte ermöglicht. Würden Sie sagen, das ist eine Stoßrichtung dieser Autorin, auch vielleicht mit einer feministischen, queeren, diversen Perspektive auf Geschichte zu schauen und sie dann aber eben auch umzuschreiben?
Ja, das kann man so sagen. Also wenn man zum Beispiel den Plot der Dame mit der bemalten Hand nimmt, dann ist das ja eine Geschichte über einen religiös befeuerten Kolonialismus. Es geht ja um eine Arabien-Expedition im 18. Jahrhundert, die von den Religionswissenschaftlern in Göttingen ins Werk gesetzt wurde und wo nur einer, eben dieser Carsten Niebuhr, überlebt hat und der etwas ganz anderes draus gemacht hat, nämlich Geografie. Also man kann immer sagen, also sie bewegt sich immer auf den Spuren, sagen wir mal, der, wenn man so will, schon der Wissenschaft, das interessiert sie auf jeden Fall. Sie hat selber lange für die Max-Planck-Leute gearbeitet, also da kennt sie sich aus. Aber es ist immer so gewesen, dass sie gesagt hat, mir kommt es auf die Muse an, die gerade auf mir sitzt. Und die Muse, die hat weder was mit der Wissenschaft noch mit der Geschichtsschreibung zu tun, sondern das ist eine Inspiration, eine literarische Inspiration, der sie dann gefolgt ist.
Christine Wunicke ist ja auch als Person offenbar sehr unabhängig, auch im Literaturbetrieb. Stimmt es, dass sie nicht auf die Shortlist des Buchpreises wollte, beziehungsweise versucht hat, von dieser Liste wieder gestrichen zu werden?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das hat sie wirklich, sie hat ziemlich panisch darauf reagiert, weil sie gesagt hat, und das konnte ich auch verstehen, weißt du, wenn ich auf diese Shortlist komme, dann muss ich, also möglicherweise kriege ich den Preis, dann muss ich überall auftreten, dann muss ich im Frankfurter Theater auf der Bühne sitzen vor 2000 Leuten. Das mache ich nicht. Das habe ich noch nie gemacht und das will ich auch nicht. Und wir haben ihr immer gesagt, Christine, beruhige dich, ist alles in Ordnung. Du kommst auf die Shortlist, das ist schön und alles andere, das werden wir dann schon sehen. Und es war auch immer ein Schalk dabei, denn also Christine gibt Interviews, wie Sie ja gesehen haben. Also sie ist keineswegs eine restlos öffentlichkeitsverachtende Person, aber auftreten, das tut sie nicht so gern.
Was wünschen Sie sich denn, wie es jetzt für die Autorin wahrscheinlich bei einem anderen Verlag weitergeht, dass jetzt die nächste große Phase startet in dieser literarischen Laufbahn?
Ja, das wünsche ich ihr wirklich aus vollem Herzen. Also ich habe mir vorher schon überlegt, was ist das eigentlich für eine Phase gewesen, die wir sie bei uns gehabt haben. Also das Frühwerk ist woanders erschienen. Das Frühwerk ist in allen möglichen verstreuten Verlagen erschienen. Also die Ballatri-Biografie über den Kastraten des Zaren und ein vollkommen durchgedrehter Science-Fiction-Roman, den sie geschrieben hat. Bei uns, würde ich sagen, ist, sagen wir mal, das ist ihre klassische Phase. Das ist die mittlere, die klassische Phase, in der sie wirklich zur großartigen Schriftstellerin gereift ist. Und jetzt wünsche ich ihr, dass sie, bei welchem Verlag auch immer, dass sie ein Spätwerk hinlegt, das das alles nochmal übertrifft.
Heinrich von Behrenberg, ganz herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Und die Georg-Büchner-Preisverleihung ist dann am 24. Oktober in Darmstadt. Die Laudatio für Christine Wunicke wird ihre Kollegin, die Autorin Judith Schalanski, halten. In der vergangenen Woche sind Brandsätze auf ein alternatives Wohnprojekt in Cottbus geworfen worden. In der Nähe eines Clubs gab es eine Brandstiftung und eine Scheibe des Büros der Cottbuser Grünen wurde eingeworfen. In allen drei Fällen besteht der Verdacht auf rechtsextremistische Täter. Die Liste ähnlicher Übergriffe in der Vergangenheit ist lang. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen, aber diese Taten hinterlassen Spuren auch in der Kulturszene, nicht nur in Cottbus, sondern in der ganzen Lausitz. Unser Landeskorrespondent Christoph Richter berichtet.
Besorgnis ist wahrscheinlich ein zu kleines Wort,
sagt Daniel Ries. Er ist der Intendant der Neuen Bühne in Senftenberg. Das Theater liegt 50 Kilometer nördlich von Dresden, 140 Kilometer südlich von Berlin. Eine Lausitzer Stadt ohne Kino, aber mit einem Theater.
Die Regenbogenfahne hängt hier am Theater und wird nicht runtergerissen und nicht verbrannt. Und wir haben keine Kackhaufen vor der Tür, was ja in anderen Theatern passiert ist. Ich will damit sagen, es wird immer schlimmer. Die Einschläge kommen immer näher.
Dennoch widersetze er sich allen rechten Einschüchterungsversuchen, betont Ries. In Cottbus und der Region Cottbus-Spree-Neiße wurde die AfD in Brandenburg vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft, bei der Bundestagswahl 2025 mit 39% klar die stärkste Kraft. Die Rechtsextremen gewannen damit gegenüber der Bundestagswahl 2021 knapp 15 Prozentpunkte hinzu. Und das mache etwas mit der Region, sagt Ries.
Ich sehe, dass sich der gesamte Diskurs wahnsinnig nach rechts verschoben hat. Die Mitte ist gar nicht mehr Mitte. Die Mitte ist rechts.
Gegründet wurde das Theater in Senftenberg 1946 von den sowjetischen Besatzern. Später wurde daraus das Theater der Bergarbeiter. Die Schließungswelle von Kulturinstitutionen in Ostdeutschland in den 1990er Jahren hat die Neue Bühne Senftenberg überlebt. Heute ist das ein Spatenhaus, ein Magnet in der Region. Am Wochenende hat die Neue Bühne auf dem Senftenberger Stadtfest Gesicht gezeigt, sich präsentiert als Ort der Begegnung und Debatte, aber auch als Plattform des politischen Austauschs. Mit dabei Chefdramaturgin Caroline Felsmann. Obwohl sich das Theater klar positioniert, sei zu spüren, sagt Felsmann, dass in der Lausitz die Angriffe, Drohungen und Pöbeleien von rechts nicht ohne Folgen blieben.
Es gab Bewerbungen von jungen, queeren Menschen, die uns abgesagt haben, so für Regieassistenz oder auch Schauspiel oder so, die sich nicht hier gesehen haben, dass sie hier sich wohlfühlen können und hier leben können. Das hat sich schon verändert, ja.
Dennoch, wenn Menschen Vorbehalte hätten, würde man immer werben, kommt doch erst mal her, schaut es euch an, bevor ihr absagt. Hasko Weber, der Interims- und Noch-Intendant des Cottbuser Staatstheaters, will nicht von der Verunsicherung bei den Beschäftigten reden.
Ich finde es wenig zweckdienlich, wenn wir jedes Mal, wenn sich sowas ereignet, in die Empörung verfallen, weil das suggeriert, als ob man immer auf was ganz Neues stößt. Es ist längst eine Realität geworden.
Es gehe daher um eine Haltung, einen humanistischen Kompass. Wegzugehen sei keine Lösung, sagt Hasko Weber. Aber, ergänzt der 63-jährige gebürtige Dresdner,
festzuhalten bleibt, dass Gewalt im Stadtraum nicht zu den Dingen gehört, die einladend sind.
Das Cottbuser Staatstheater wurde dieses Jahr erstmals mit dem Hauptmann von Köpenick unter der Regie von Sebastian Hartmann zum Theatertreffen eingeladen. eine Parodie über den deutschen Kleinbürger, die als Kasperli-Figuren auftreten, kein aktivistisches Stück, eher ein subtiler Blick auf die Gesellschaft. Und das sei das, was das Theater in aufgeladenen Zeiten zu leisten habe, um die polarisierte Gesellschaft zusammenzubringen.
Theater ist keine ideologische Anstalt. Und in diese Richtung sind bestimmte Entwicklungen ausgerichtet gewesen in den letzten Jahren. Und das unterscheide ich sehr klar. Ein gesamter Spielplan wirkt in der Gesellschaft und wird mit dem Publikum in der Aufführung automatisch auch zum politischen Vorgang. Es kann auch eine Inszenierung ideologisch sein, aber ein Haus darf es nicht sein.
Am Senftenberger Theater an der Tageskasse weht die Regenbogenfahne im Wind als Zeichen für Demokratie und selbstbestimmtes Leben. Ein Hassobjekt der Feinde der offenen Gesellschaft. Es brauche viel lautere Stimmen aus der bundesweiten Kulturszene, fordert der Senftenberger Intendant Daniel Ries. Zustimmung für größeres Engagement kommt auch von Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat.
Der Kulturbereich ist im Fokus und der Kulturbereich ist auch in äußerer Gefahr. Das ist jetzt nicht irgendwie nur Larifari, sondern da geht es jetzt wirklich ums Eingemachte.
Und Zimmermann erinnert an Sebastian Krumbiegel von dem Prinzen, der seine Stimme laut gegen rechts erhebt.
Und ja, ich würde mir wünschen, es gäbe noch viele Sebastian Krumbiegels mehr, ja, die also so deutlich und so klar sich äußern würden.
Es gibt viel Engagement, auch in der Lausitz gegen rechte Gewalt. Aber man dürfe die Situation nicht wegmoderieren, nicht schönreden. Und da streicht der Senftenberger Intendant Daniel Ries, es brauche Klartext, denn
es wird immer schlimmer. Da die Entwicklung der Zeit so ist, muss man Farbe bekennen, muss man sich positionieren. Alles andere ist eine schwere Unterlassungssünde.
Christoph Richter über die Lausitzer Kulturszene und ihren Kampf gegen rechts.
Das Provisorium lebt am längsten. Berühmte Zwischenlösungen.
In unserer kleinen Sommerreihe schauen wir uns an, wie Kulturorte, die dringend renoviert werden müssen, und davon gibt's ja bekanntlich jede Menge, Ausweichsspielstätten suchen und finden. Provisorien, die gar nicht so selten zum Dauerzustand werden. Ein gutes Beispiel dafür ist das Opernhaus des Staatstheaters Kassel, das wie so viele Theater aus der Nachkriegszeit überholt werden muss. In Kassel hat man eine erstaunlich praktikable Lösung gefunden. Im Oktober wurde die neu gebaute Ausweichsspielstätte eingeweiht und mit Verdis AIDA eröffnet. Meine Kollegin Regine Müller hat das Interim, so heißt der Ort jetzt sinnigerweise, für uns besucht. Schönen guten Abend, Frau Müller.
Guten Abend.
Frau Müller, schauen wir mal kurz zurück. Warum brauchte Kassel denn überhaupt so dringend dieses Provisorium?
Naja, dass das Opernhaus saniert werden musste, das stand schon lange fest. Insgesamt schlechte Bausubstanz, aber vor allem ging es um die Bühnenmaschinerie, also die Ober- und Unterbühne, die in schlechtem Zustand war und tatsächlich dann auch vorzeitig 2023 stillgelegt wurde. Das heißt, man musste eine Weile ohne Verwandlungen arbeiten.
Also ohne schnelle Bühnenbildwechsel.
Ja, und vor allem nicht von oben, von unten und so weiter. Es war dann eine sehr statische Angelegenheit, die zum Teil dann auch mit eingebauten Raumbühnen gelöst wurde. Aber parallel hat man natürlich auch nach einer Ausweichspielstätte gesucht und verschiedene Optionen verfolgt und auch immer wieder verworfen, weil es dann irgendwie nicht klappte, weil verschiedene Menschen an den Tischen saßen und die Entscheidung nicht vorankam. Und 2024 wurde dann tatsächlich doch sehr kurzfristig ein Plan beschlossen. Und dann bereits 15 Monate später konnte das Interim pünktlich eröffnet werden als ein temporärer, modularer Bau.
Das heißt, ein komplett neu gebautes Haus, das aber sehr schnell und unkompliziert baubar ist. Wie sieht diese Spielstätte denn jetzt aus?
Ja, das ist also ein ganz schmuckloser, aber sehr großzügiger Funktionsbau. Ziemlich nah am Zentrum gelegen, auf dem Gelände der ehemaligen Jägerkaserne. Gut angebunden mit ÖPNV, man fährt ungefähr 12 Minuten Tram vom Rathaus aus, also gut erreichbar. Dann ist das Ding vollständig barrierefrei, klimatisiert, auch Backstage in den Stimmzimmern und auf der Bühne. Dann gibt es ein sehr großzügiges Foyer mit Gastronomie zu beiden Seiten und dann betritt man den Saal und die Bühne ist ebenerdig. Also man spaziert wirklich ohne eine einzige Stufe in diesen Saal hinein. Es gibt aber auch einen Orchestergraben, den man aber auch überdeckeln kann.
Der ist dann also abgesenkt in die Tiefe.
Genau, der ist in der Tiefe, kann aber eben auch zugemacht werden. Technisch ist das Ding vollständig ausgestattet und absolut flexibel nutzbar und im Prinzip für alles vorstellbar. vorstellbar. Man kann klassische Oper darin genauso inszenieren wie eine Techno-Party feiern.
Sie waren da. Fühlt sich das dann doch wie ein Provisorium an oder schon wie ein richtiges Opernhaus, wenn da dann auch Opern wie AIDA gespielt werden?
Also wie ein richtiges Opernhaus fühlt es sich auf keinen Fall an. Aber auch nicht wie ein Provisorium. Also zum Opernhaus fehlt zum Beispiel, dass es keine feststehende Bühne gibt. Es gibt kein Bühnenportal, es gibt keine Logen. Es gibt auch keine feste Bestuhlung. Und vor allem ist die Atmosphäre eine ganz, ganz andere. Nämlich, sie ist sehr neutral, sie ist nüchtern, sehr zurückgenommen, aber auch offen und sehr durchlässig. Es ist quasi eine multifunktionale Hülle und überhaupt kein Ort der Repräsentation. Aber ein Provisorium ist es eben nicht, weil man nichts vermisst technisch und weil im Prinzip alles da ist und alles möglich ist.
Die klassische Eleganz fehlt offenbar, aber was macht diesen Raum denn dann technisch so besonders gut nutzbar und auf verschiedene Weise bespielbar?
Ja, also er ist eben modular geplant und vollständig flexibel in allen Elementen. Das ist ein großes Rechteck, 27 Meter mal 55 Meter, also ziemlich groß und auch sehr hoch, dass also mit den Zügen alles zu machen ist. Und es sind unterschiedlichste Bühnenkonstellationen darin möglich. Man kann eine klassische Bespielung frontal mit Guckkastenbühne aufbauen. Man kann aber auch eine Querbespielung machen, dass die Zuschauer eben quer sitzen und auf eine riesige 50 Meter breite Bühne schauen. Man kann eine Arena inszenieren, die Zuschauerinnen und Zuschauer ringsherum in einer vierstöckigen Galerie setzen und dann in der Mitte die große Fläche bespielen. Oder das Publikum kann man auch auf die Schwerlastdrehscheibe setzen, die sich in der Mitte dann drehen kann, also um 360 Grad. Man kann dann sozusagen ein Rundum-Kino inszenieren oder Projektionen machen. Das ist eben eine Flexibilität, die man eigentlich nur von kleinen Studiobühnen oder von Experimentierspielstätten kennt. Und jetzt eben das Ganze XXL.
Und wird das denn jetzt auch bewusst so eingesetzt, dass man mit diesem offenen Konzept auch ein neues Publikum zum Beispiel anziehen kann mit ganz unterschiedlichen Veranstaltungen, wie Sie ja gerade gesagt haben?
Ja, das genau ist natürlich auch das Ziel, weil es nicht nur darum geht, die gute alte Oper weiterzuspielen, sondern das Konzept Oper insgesamt auch aufzubrechen und überhaupt Möglichkeiten zu finden, neue Publikumsschichten zu erreichen. Auch dadurch, dass das natürlich eben im besten Sinne barrierefrei ist, das ganze Ding. Und dazu hören wir vielleicht mit dem Intendanten Florian Lutz, der das Ganze maßgeblich konzipiert hat.
Durch die einzigartige Flexibilität unseres Interims sind auch immer neue Raumkonstellationen möglich, die das Verhältnis von Publikumsflächen, Szenenflächen und Orchesterflächen jeweils neu definieren. Und diese Vielfalt macht das Interim nicht nur zu einem ziemlich einzigartigen Theaterraum, sondern auch zu einem Kulturort, der genial zur Vielfalt unserer heutigen Gesellschaft passt.
Passt genial zur Gesellschaft, passt es denn auch genial zur Oper? Die Oper braucht ja eine bestimmte akustische Qualität. Wie ist denn die Akustik in diesem Interim?
Also ich habe jetzt die letzte Vorstellung gesehen von dem Musiktheater Deutsche Symphonie von Hans Eisler, was ja eigentlich ein Orchesterwerk ist, aber da eben szenisch gelöst war. Die Akustik war extrem gut, fand ich, für ein Interim und sehr transparent, vielleicht noch etwas trocken, aber das ist auch noch in der Mache, so wie in der Elbphilharmonie auch nicht alles von Anfang an perfekt war. Und dazu können wir jetzt mal den GMD hören, Einars Rubicis.
Jetzt steht die Weiterentwicklung der Akustik im Mittelpunkt, damit das Publikum ein möglichst gutes Klangerlebnis hat und sich gleichzeitig das Orchester auf der Bühne wohlfühlt und sich gegenseitig optimal hören kann.
Das sagt der Generalmusikdirektor aus Kassel. Ist das denn jetzt ein Erfolgsmodell auch für andere Theater, die sich daran ein Beispiel nehmen können?
Ja, auf jeden Fall. Also so viel ich gehört habe, stehen die schon Schlange oder ganz viele Kollegen haben schon geguckt, wie ist denn das, wie haben die das geschafft in so kurzer Zeit, wie sieht das aus, kann man das eventuell nachahmen, können wir es vielleicht haben, wenn es dann sozusagen vorbei ist mit dem Interim und man wieder zurück ins Stammhaus zieht. Das Interim wird vermutlich 5 bis 6 Jahre halten müssen, vielleicht auch länger. Man weiß das ja nie so genau. Also Modellcharakter hat es sicher auf jeden Fall und der Erfolg ist im Moment auch schon sichtbar. Ich war in der letzten Vorstellung von diesem eher spröden Stück. Hans Eisler ist nicht gerade ein Hitstück und das war sehr gut besucht und mit einem sehr diversen, auch sehr jung durchmischten Publikum. Also da gibt es schon Erfolge, gerade was die Barrierefreiheit angeht, in jeder Hinsicht.
Regine Müller, ganz herzlichen Dank für Ihre Eindrücke.
Danke auch.
Am 28. August wird dann im Interim in Kassel wieder gespielt, die Fledermaus von Johann Strauss. Morgen geht dann unsere Sommerreihe über besondere Provisorien weiter und wir schauen uns ein Zirkuszelt an, in dem hat das niederbayerische Theater Landshut Zuflucht gefunden. Ja, für den Sommer war eigentlich noch eine Tournee geplant. Heute kam die traurige Nachricht. Bonnie Tyler ist im Alter von 75 Jahren in einem Krankenhaus in Portugal verstorben. Damit ist sein Stück Popmusikgeschichte zu Ende gegangen. Was bleibt, ist die Erinnerung an eine einzigartige, rauchige, charismatische Stimme und unvergessliche Hits. Gabi Biesinger schaut für uns auf das Leben von Bonnie Tyler und auf ihre Musik zurück.
Diese Reibeisenstimme hat Generationen von Disco-Fans durch die 70er und 80er Jahre begleitet. Sie gehört Gaynor Hopkins, geboren im walisischen Swansea und weltweit bekannt als Bonnie Tyler. Ihr Markenzeichen, die raue Stimme, hatte sie erst mit Mitte 20 bekommen nach einer Operation an den Stimmbändern. Dass sie bis ins hohe Alter auf Bühnen in der ganzen Welt stehen würde, gerne auch in Deutschland, das hätte sie sich als junge Frau nie vorstellen können, erzählte sie im Interview mit der BBC, obwohl sie in einer musikalischen Familie aufwuchs. Ihre Mutter war Opernfan, Bruder, Schwester, alle haben gesungen, es war immer Musik im Haus.
I was brought up in a musical family. My mother was a wonderful singer. My brother is a singer, my sister is a singer. There was always music on scene. It's a heartache.
Nothing but a heartache. Für Bonnie Tyler ist schon als Teenager klar, ich will auf die Bühne und ich will singen. Die erste Bühne ist das Bett in ihrem Zimmer, das erste Mikro, ihre Haarbürste, so erzählte sie es später. Dann ging es zügig weiter mit einem Nachwuchswettbewerb und schließlich mit einer eigenen Band. Ich habe 7 Jahre lang in Clubs gesungen und nie eine Aufnahme zu einem Plattenverlag geschickt. Aber dann hat mich ein Talentsucher aus London gehört und ins Studio geholt. Dort habe ich Demos aufgenommen. Eins davon war Lost in France. So ging es los mit meiner Karriere.
Recording career started. I was lost in
France, in the fields the birds were singing. Auf den frühen Erfolg folgen Durststrecken und nach Ausflügen in die Country-Szene schließlich die Rückkehr in die Rockmusik, zeitweise übrigens mit Dieter Bohlen als Produzent. 2013 schickte die BBC sie als Vertreterin für das Vereinigte Königreich zum Eurovision Song Contest nach Malmö. And the lady hoping to turn things around for the UK, Bonnie Tyler. Mit dem Song Believe in Me sollte die Sängerin mit der blonden Mähne die Pechsträhne der Briten beim ESC beenden. Aber es reichte doch auch wieder nur für den 19. Platz. 2021, kurz vor ihrem 70. Geburtstag und mitten in der Pandemie, erschien ihr letztes und 18. Studioalbum The Best Is Yet To Come, das von den Kritikern gelobt wurde.
It's exciting.
Aufregend. Ich hatte das nicht mehr seit Total Eclipse in den 80ern. Aber die Songs sind so energiegeladen und rockig, dass es auch klingt wie die 80er. Privat hatte Bonnie Tyler schon 1973 ihr Glück gefunden. Seit über 50 Jahren war sie mit ihrem Mann Robert verheiratet. Sie lebten zuletzt in Portugal in einem Haus an der Algarve. Dort war Tyler Anfang Mai zu einer Notoperation am Darm ins Krankenhaus gekommen, von der sie sich nicht mehr erholte. In Erinnerung bleiben werden ihre Hits wie dieser.
Wir kommen jetzt zu den feinen Dingen des Lebens und zu einer Luxusmarke, Hermès. Sie kennen alle die Tücher, die sündhaft teuren Handtaschen, die Birkin Bag und die Kelly Bag. Das sind wirklich ikonische Markenprodukte. Heute hat der französische Konzern eine Überraschung verkündet. Er will in die Haute Couture einsteigen. Ab Januar 2027 soll die erste Kollektion in Paris vorgestellt werden. Das ist etwas Besonderes, denn der Kreis der Häuser, die Haute Couture machen, dürfen, ist sehr klein, die Regeln streng und Neueinsteiger eine Seltenheit. Nun geht also ein großes Raunen durch die Welt der Mode. Was dieser Schritt für Hermès bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Jennifer Wiebking. Sie ist Moderedakteurin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Schönen guten Abend, Frau Wiebking.
Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, mit Ihnen darüber zu sprechen.
Ja, wir sind gespannt. Frau Wiebking, fangen wir erstmal mit der Klärung an, wie man eigentlich diesen Begriff überhaupt definiert. Haute Couture ist in jedem Fall die prestigeträchtigste Sparte der Modewelt und unterliegt offenbar eben strengen Regeln. Was genau sind das für Regeln?
Ja, genau, absolut. Also der Begriff Couture ist zumindest in Frankreich geschützt. Also mich schaudert es immer so ein wenig, wenn sich Modemarken außerhalb Frankreichs auch gerne mit dem Beiwort Couture schmücken. Sei denn, es ist jetzt vollkommen ironisch gemeint, es gab ja in den Nullerjahren so diese Jogginganzüge von Juicy Couture. Das finde ich dann wiederum ganz witzig. Aber Fakt ist, dass eben die französische Vereinigung Fédération de la Haute Couture Marken offiziell als Couture-Marken anerkennen muss. Und die Kriterien sind, dass der Standort des Ateliers in Paris liegt. Die Maßschneiderei ist natürlich Pflicht. Und die Marke muss auch eine gewisse Anzahl von Handwerkern beschäftigen. Ich glaube, das sind so ungefähr 15. Und eine gewisse Anzahl an Stücken pro Kollektion gehört auch noch dazu. Ich glaube, es sind ungefähr 30 Looks. Und das Haus muss mindestens einmal pro Jahr eine Kollektion zeigen. Das waren sogar früher, ursprünglich waren das 2 Kollektionen pro Jahr, also eine pro Saison. Das wurde allerdings gelockert und davon hat zum Beispiel auch zuletzt Balenciaga sehr profitiert, die nach langer Abwesenheit vom Couture-Kalender, also seit 1968, im Jahr 2021 wieder mit der Couture angefangen haben und seitdem aber nur einmal im Jahr eine Kollektion zeigen.
Wie viele Häuser sind denn das überhaupt noch, die zu dieser Haute Couture-Elite gehören?
Also ich glaube, es sind 13 offizielle Mitglieder, aber es kommen auch immer wieder sozusagen Gäste dazu, die diesen Status eine Weile tragen dürfen oder sich auch während der Haute Couture-Woche präsentieren dürfen und natürlich Haute Couture-Kollektion präsentieren, um dann damit letztlich sich um einen auch ständigen Platz im Kreis dieser offiziellen Mitglieder zu bewerben.
Nun wird auch Hermès dazugehören. Hermès gilt als absoluter Inbegriff von Luxus. Geld allein reicht nicht, um eine der begehrenswerten Birkin-Bags zu bekommen. Selbst Prominente schaffen es offenbar nicht einfach so. Man muss sich da auf eine Warteliste setzen lassen. Und selbst das ist offenbar ziemlich kompliziert, um dann am Ende dieses definitive Statussymbol zu erhalten. Und dennoch hat Hermès bisher keine Haute Couture gemacht. Wieso eigentlich nicht?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich denke, das hat mit der Entstehungsgeschichte der Luxusmode zu tun, also insbesondere in Frankreich. Man muss ja bedenken, bis zu der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bedeutete Luxusmode immer Haute Couture. Also die Modeschöpferinnen und Modeschöpfer betrieben ihre Couture-Salons, in denen sie ihre Kundinnen empfingen und für diese Kundinnen eben auch Maßschneidereien dann natürlich anfertigten. Und das änderte sich dann eigentlich erst so letztlich mit der Jugendrevolution, die eben ab Mitte der 50er Jahre ja zuerst in England für sehr viel Aufruhr sorgte und dann auch in anderen Teilen Europas ja so ein großes gesellschaftliches Umdenken angestoßen hat. Und für die Mode bedeutete es, dass Designer anfingen eben auch Mode letztlich so ganz schnöde von der Stange zu produzieren, also die sogenannte Prêt-à-porter, die eben dadurch auch den Namen bekommen hat. Und eine der ersten, die dann wirklich Luxusmode, aber auf einfach von der Stange-Niveau gefertigt hat, das war eigentlich Gabi Agion. Die hat 1952 Chloé gegründet und ist eben ihre Marke bewusst als Prêt-à-porter-Marke aufgebaut. Und in den Folgejahrzehnten hat sich dann Prêt-à-porter immer weiter durchgesetzt, sodass die Haute Couture zumindest gegen Ende des 20. Jahrhunderts sehr in den Hintergrund getreten ist oder vor allem auch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und Hermès wiederum kommt ja gar nicht aus der klassischen Modewelt, sondern Hermès wurde 1837 von Thierry Hermès als Sattlerei gegründet. Und es dauerte dann bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, bis die erste Tasche von Hermès auf den Markt kam. Und auch das war irgendwie so eine Satteltasche für Reiter. Und Hermès wurde dann eigentlich erst im Taschenbusiness in den 30er Jahren so richtig bekannt mit der Lancierung der, wie wir sie später kennen, der Kelly Bag, weil Grace Kelly die Tasche eben in über den Dächern von Nizza getragen hat und später dann auch ihren frühen Schwangerschaftsbauch damit versteckt hat. Und also Mode kam bei Hermès wirklich erst später dazu. Und damals hat Hermès natürlich mit Prêt-à-porter angefangen, weil das war ja die Zeit, als die Couture bei allen anderen Häusern so stark gelitten hat und viele ihre Couture-Salons aufgegeben hat. Also damals hätte Hermès ja sicher nicht mit Couture angefangen. Mhm. Und deswegen brauchte es letztlich bis jetzt, da wir seit ungefähr 10 Jahren wirklich so eine neue Blütezeit der Couture erleben, dass auch Hermès wahrscheinlich erkannt hat, dass Couture ein Weg nach vorne und irgendwo sowas wie die Zukunft für das Haus sein kann.
Warum kann es die Zukunft für das Haus sein? Sie waren ja gerade in Paris bei den Haute Couture schauen. Wie ist denn derzeit dieser Stellenwert? Gerade in der ersten Reihe, in der Front Row, sitzen ja immer noch viele Promis, Filmstars, Popstars. Bedeutet das dann eine gute Werbung für ein Modehaus jetzt auch wie Hermès?
Ja, das ist interessant. Man könnte ja auch sagen, dass die sozialen Medien da eine große Rolle spielen. Und aber da ist letztendlich auch schon wieder so ein Wandel zu sehen, denn in den letzten 10 Jahren haben sich die Marken ja sehr auf die sozialen Medien konzentriert, besonders auch auf Instagram. Und jetzt sieht man allerdings, dass die Aufmerksamkeit, die Luxusmarken dort erzielen, eben insbesondere auf Instagram zunehmend schwindet. Also es wird immer schwerer, irgendwie durch Luxus-Content irgendwie über Engagement zu generieren, also für Likes, Kommentare und Shares zu sorgen und damit ja letztendlich Begeisterung bei den Kundinnen zu entfachen. Und der neue Weg scheint also jetzt irgendwo so zu sein, eben sich zunehmend auf die Prominenten zu konzentrieren, aber jetzt nicht unbedingt sämtliche Prominenten, die es so gibt und irgendwie sämtliche Filmpremieren der Welt, sondern sich so ein bisschen singuläre Ereignisse rauszusuchen, über die die Welt spricht. Also ein gutes Beispiel ist eben jetzt zuletzt Taylor Swifts Hochzeit. Taylor Swift und Travis Kelce haben ja letzte Woche geheiratet. Und Jonathan Anderson, der Designer von Dior, hat das Paar, also sowohl Braut als auch Bräutigam, ausgestattet in Dior Couture. Und darüber spricht man jetzt seit einer Woche und mutmaßt, wie die Kleider wohl ausgesehen haben. Und das war schon ein ausgezeichneter Marketingstunt. Also ich glaube, man braucht als Modehaus gar nicht mehr 30 Prominente, die man irgendwie ausstattet, sondern eigentlich nur diesen einen wichtigen großen Case pro Saison. Und da kommt die Couture dann wieder total gut ins Spiel, weil natürlich dafür für ein Event lohnt sich der Aufwand auf jeden Fall. Und da ist Couture dann auf jeden Fall ein gutes Marketing-Vehikel.
Wie glauben Sie denn, wie könnte Haute Couture von Hermès aussehen? Worauf würden Sie sich freuen? Was erwarten Sie da im nächsten Jahr?
Ja, ist interessant, weil die Kundinnen und Kunden von Hermès sind natürlich schon sehr divers, aber dennoch, also sie eint natürlich, dass sie viel Geld haben, aber dennoch ist Hermès natürlich sehr auf Quiet Luxury konzentriert und auf schlichte, minimalistische Mode, die auf gar keinen Fall zu plakativ ist. Und in diese Richtung, denke ich, geht es auch. Also wenn man sich anschaut, die Chefdesignerin Nadezhda Vanessy-Pulski ist eben auch sehr für schlichte Mode bekannt. Es wurde jemand eingestellt, der auch eher für schlichte Mode, der eher schlichte Mode fertigt. Und deswegen, denke ich, werden wir sehr luxuriöse Materialien sehen, aber eher weniger Stickerei und eben mehr Konzentration vielleicht auf die eigentlichen Materialien und die Verarbeitung.
Jennifer Wiebking, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung.
Gerne, Dankeschön.
Ja, und im Januar wissen wir dann, was die Haute Couture-Schau von Hermès zu bieten hat. Wir sind gespannt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Das ist doch mal eine Meldung. Jetzt ist Fußball wieder schwul. Die Headline enthält gleich mehrere überraschende Informationen. Dass Fußball überhaupt schwul sein kann, ist zwischenzeitlich offenbar nicht wahr, jetzt aber wieder ist. Klingt von der Konstruktion her nach alles wieder in Ordnung, oder? Nina Rehfeld zeichnet die Debatte für die FAZ nach. Mit Trumps MAGA-Lager zeigt sich nach der Niederlage des US-Teams wieder die hässliche Seite Amerikas, stellt sie fest. Gerade als das Land im Begriff stand, mit Gastfreundschaft seinem guten Ruf auf Graswurzelebene wiederherzustellen, schlugen die Korruption des Weißen Hauses und die Blasiertheit und falsche Vaterlandsliebe der MAGA-Welt durch. Man feierte die Schotten, die ganz Boston leer tranken, und die Norweger, die auf Rolltreppen und in Altersheimen ruderten, und die Japaner, die noch nach dem Ausscheiden ihres Teams aus dem Turnier das Stadion in Houston aufräumten. Doch dann griff Trump mit seiner Intervention bei FIFA-Chef Gianni Infantino nach der roten Karte gegen den US-Stürmer Florian Balogun in das Turnier ein, und wie immer ging alles zur Hölle. So sieht es fast die ganze Welt und so sehen es Beobachter in den US-Medien. Aber nicht alle. Dave Portnoy etwa, Gründer des konservativen Medienimperiums Barstool Sports mit 3,8 Millionen Followern auf X, meint, wer sich als Amerikaner nicht freue, dass Balogun spielen dürfe, sollte deportiert werden. Das galt nach dem Spiel dann für Balogun selbst. Nina Rehfeld zitiert einen Ex-Post: Er war scheiße, hat absolut nichts getan und jetzt sieht Amerika noch armseliger aus. Und MAGA Boys mit: Zeit, diesen Typen zu deportieren. Im konservativen Lager wird Fußball in den USA wohl schon länger als unmännlich und tuntig denunziert. Und so atmet der Account End Wokeness auf: Endlich müssen wir nicht mehr so tun, als ob uns Fußball interessiert. Und der konservative Kommentator Vince Dow fasst zusammen: Fußball ist wieder schwul und zurückgeblieben. Außerdem feigsten Kommentatoren, dass die Europäer und die Linke über Trumps Eingriff den Verstand verlieren würden. Eine Gefahr, die im MAGA-Lager offenbar nicht besteht. Da gibt es schlicht nichts zu verlieren. Aber da erscheint das Fußballstadion mal wieder als politischer Raum, weil gesellschaftliche Machtverhältnisse, Geschlechternormen, Fragen von Teilhabe und Diskriminierung sichtbar werden. Das schreibt allerdings nicht Nina Rehfeld in der FAZ über Fußball, sondern Friederike Schilbach, Lektorin von Park Ex Ulstein, über die Damentoilette. Sie ist Herausgeberin eines Buchs über diesen Ort, unausgesprochen, aber unübersehbar, eine Reaktion auf die Literaturkritikdebatte um Dennis Scheck, der im Frühjahr ein Buch als Nachrichten aus der Schnatterzone der Damentoilette diskreditiert und damit das Empörungspotenzial des deutschen Feuilletons aktiviert hatte. Emma Rothermund stellt den Band im Tagesspiegel vor, der sich offenbar auf ganz unterschiedliche Weise zusammenfassen lässt, sowohl mit Geschnatter auf der Damentoilette für immer, als auch mit dem Zitat von Dana Vohwinkel: Die Damentoilette kann ein magischer Ort sein und ein grausamer. Was dann wieder 1:1 auf die USA übertragbar wäre. Es gibt ja nicht nur Trump, sondern auch das andere Amerika, das absolut ein magischer Ort sein kann. Daran erinnert Michael Hesse in der Frankfurter Rundschau. Er fasst seinen Eindruck von einer Podiumsdiskussion des Leibniz-Instituts für europäische Geschichte und des Obama Institute for Transnational American Studies in Mainz in der Frage zusammen: Darf man Amerika gut finden? Schon, lautet das Fazit. Es gebe zahlreiche Fehlwahrnehmungen. So sei der amerikanische Föderalismus deutlich stärker als der deutsche. Im Vergleich zu Europa wiesen Museen, Universitäten oder Forschungseinrichtungen eine Qualität und Beweglichkeit auf, die in Europa oft nur schwer vorstellbar seien. Es bleibe ein Land der Extreme und der ungeheuren kulturellen Produktivität mit der Fähigkeit zur Selbstkorrektur. Mal sehen, was das auf Dauer für die sexuelle Orientierung des Fußballs bedeutet.